Du bist ein Gott, der redet, der seinem Volk begegnet, nicht an einem fernen Ort, sondern hier in seinem Wort.
Und heute kommen wir wieder zu einem Thema, was sich mit der Erkenntnis Gottes befasst. Und ich will nicht sagen, was ihr theoretischer Natur ist, weil die Erkenntnis Gottes ist nichts Theoretisches, sondern das liegt in diesem Wort, in diesem hebräischen Wort für Erkenntnis drinnen, dass es eine Erfahrung ist, dass es etwas ist, was passiert. Nicht etwas, was ich irgendwie lese und mir dann Wissen aneigne, sondern das ist etwas, was passiert, Erkenntnis Gottes. Und deshalb freue ich mich richtig, dass wir jetzt hier zu diesem Thema kommen, was vielleicht für den einen oder anderen erstmal herausfordernd ist. Ich möchte heute, also meine Predigt heißt, ihr seht es schon, diese sechs hasst der Herr. Und es wird ein Zweiteiler, also heute werden wir nur die erste Hälfte dieses Themas behandeln und dann in zwei Wochen, nächste Woche predigt dann Thomas, da könnt ihr euch auch schon warm anziehen und anschneiden. Und dann in zwei Wochen werde ich dann den zweiten Teil dazu predigen. Wir können mal gemeinsam Sprüche Kapitel 6 aufschlagen. Ich lese den Text vor und dann werde ich beten. Sprüche 6, Verse 16 bis 19. Diese sechs hasst der Herr und sieben sind seiner Seele ein Greuel. Stolze Augen, eine falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen laufen, ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht und einer, der Zwietracht sät zwischen Brüdern. Vater, wir danken dir, dass du uns durch deinen Geist offenbarst und zeigst, wer du bist. Es steht geschrieben im Psalm 103, dass das Volk Israel nach den Taten Gottes gefragt hat, Mose aber nach den Wegen Gottes. Mose hat gefragt, was ist, warum tut Gott, was er tut? Was ist die Qualität seines Herzens? Was macht sein Wesen aus? Und Herr, wir wollen heute uns in dieselbe Reihe stellen mit Mose und sagen, Herr, zeig uns deine Wege. Zeig uns, was du empfindest. Zeig uns, was du fühlst. Zeig uns, warum du ein Gott bist, den man die Liebe nennt. Zeig uns, warum dieser Gott Dinge kennt, die er hasst. Herr, wir brauchen da deinen Dienst. Wir brauchen es, dass du uns die Herzensaugen auftust, sodass es lebendige Erkenntnis Gottes, lebendige Erfahrung in uns wird. Öffne uns die Herzensaugen durch deinen Geist in Jesu Namen. Amen. Amen. Also ich habe dir hier mal so schön deutsch aufgelistet. Diese sechs hasst der Herr und sieben sind seiner Seele ein Gräuel. Und dann kommen sieben verschiedene Punkte. Falls du dich jetzt fragst, wie ich mich das schon sehr oft gefragt habe, wenn ich diese Bibelstelle gelesen habe, wie kann das sein, dass erst da steht, diese sechs hasst der Herr und dann auf einmal, und sieben sind seiner Seele ein Gräuel. Und ich muss dir sagen, ich weiß es auch nicht so richtig, warum da erst sechs und dann sieben steht. Man könnte natürlich jetzt mit hebräischer Zahlenlehre daran gehen und sagen, die sechs ist die Zahl der Unvollkommenheit, des fast Göttlichen oder dessen, was der Göttlichkeit, was zu kurz kommt vor der Göttlichkeit, und die sieben ist die Vollkommenheit. Könnte man jetzt theoretisch rangehen und sagen, okay, sechs sind diese sündhaften Dinge, die der Herr hasst, und sieben hasst er mit diesem vollkommenen göttlichen Hass. Und aber das ist alles nur Spielerei. Wir werden durch diese Punkte durchgehen und in diesen Punkten erkennen, wie Gott ist. Liebe und Hass, Erkenntnis Gottes. Zu wissen, was eine Person hasst und was eine Person liebt, ist sehr intim. Das sind Dinge, die tragen wir nicht vor uns her. Das sind wir, niemand von uns, also manche Leute schon, so irgendwelche, die ständig wütend sind und ihren Hass rausposaunen, aber da weiß ich dann immer noch nicht, okay, was lieben diese Leute eigentlich? Wenn wir jemanden kennenlernen und mehr Zeit mit dieser Person verbringen, irgendwann verstehen wir, was die Person mag und was sie nicht mag. Und irgendwann kommen wir so weit zu verstehen, okay, was hasst diese Person und was liebt diese Person? Wir betreten, also ja, diesen Hass bzw. Liebe mitzubekommen, bedeutet, die stärksten Empfindungen dieser Person kennenzulernen. Und wenn wir jetzt also hier vorgestellt bekommen, was der Herr hasst und im Umkehrschluss, was er liebt, da stellt uns Gott seine stärksten Empfindungen vor. Er gibt uns Einblick in sein Herz, wer er eigentlich ist. Und deshalb ist es wichtig, das nicht nur als ein Theorievortrag irgendwie aufzunehmen und ins dicke Buch der Predigtnotizen reinzuschreiben und das dann ins Regal zu stellen, sondern ich möchte euch Mut machen, das mit ins Gebet zu nehmen, mit Gott über Gott zu reden. Das ganze Wesen der Erkenntnis Gottes schließt ein, dass es eine Reise ist. Etwas, was nicht in einem Moment kommt, sondern etwas, was wächst und was sich verändert in uns und was zunimmt in uns. Und deshalb ist ein Gebetsleben so essentiell wichtig, wenn wir mit unserem Gott leben wollen. Johannes Kapitel 17, Vers 3, ein ganz wichtiger Bibelvers. Da sagt Jesus zum Vater: Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, kennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ewiges Leben bedeutet, Gott kennenzulernen. Und andersrum, Gott kennenzulernen bedeutet ewiges Leben. Dieses ewige Leben ist nicht gekennzeichnet von einer Zeitspanne in erster Linie, sondern von einer Qualität. Wenn unser Leben diese Qualität der Erkenntnis Gottes aufweist, dann haben wir göttliches Leben in uns. Und das wird in alle Ewigkeit, auch wenn wir schon längst verherrlicht sind und im goldenen Jerusalem über goldene Straßen tanzen, ja, gab es noch so ein altes Lied aus Bad Gandersheim, wir werden tanzen auf goldenen Straßen, der Menschensohn und die herrliche Braut, wird das noch die Reise sein, auf der wir uns befinden? Wir werden nie müde werden, immer neue Herrlichkeit im Ozean der Liebe Gottes und der Erkenntnis Gottes zu ergreifen. Und wir haben das Vorrecht als Christen, heute schon damit anzufangen. Gott möchte in diesen Versen hier aus Sprüche 6 Erkenntnis Gottes in uns formen. Er möchte uns anstoßen und auf diesen Weg schicken, und möchte uns vielleicht neuen Treibstoff in unser Auto, in unser Gebetsauto füllen, damit wir wieder neu begeistert sind, ihn zu lieben, ihn kennenzulernen, unser Leben für ihn hinzugeben. Von einem Christen wird etwas eigentlich verlangt, was fast unmöglich ist, ja. Ich habe mich mit 17 bekehrt und dann habe ich schnell begriffen, okay, das ist entweder alles oder nichts. Und zu sagen, okay, Jesus, ich möchte mit dir mein ganzes Leben verbringen. Du sollst König sein über mich, mein ganzes Leben. Hier geht es nicht um einen Sommer oder um 2-3 Jahre. Ich habe mal eine Ausbildung gemacht, die ging 3 Jahre. Das fühlte sich auch wie eine Ewigkeit an, aber es ging dann doch sehr schnell vorbei. Sondern es geht um 20, 30, 40, 50, 60, 70 Jahre Leben mit Jesus. Und über eine so lange Zeitspanne Motivation zu bewahren, sich zu motivieren, Sünde zu verleugnen, sich zu motivieren, zu beten, sich zu motivieren, das Evangelium weiterzugeben und so weiter und so weiter. Da braucht es die göttliche Kraft des Heiligen Geistes. Er zeigt uns immer wieder neu, wie wunderbar unser Herr Jesus ist. Er möchte diese Motivation in uns erneuern. Das heißt, du musst das gar nicht selber tun. Du musst gar nicht irgendwie selber, ja, mit Ach und Krach dem Lamme nach alles aktivieren in dir und irgendwie dann von Montag bis Samstag und du kriechst schon zum Gottesdienst rein und dann tankst du dich wieder auf, sondern Gott ist Montag bis Sonntag in deinem Herzen und er will dir, der Heilige Geist möchte dir jederzeit zeigen, was Gott denkt und fühlt über dich. Das sind wunderbare Fragen, die du ihm stellen kannst im Gebet. Zeig mir, was du denkst und fühlst über meinen Arbeitskollegen. Zeig mir, was du denkst und fühlst über diesen Verlust, den ich gemacht habe oder was auch immer das ist. Ich möchte dich kennenlernen in allem. Davon rede ich, wenn ich Erkenntnis Gottes sage. So, mit dieser Einleitung gehen wir jetzt über, dass unser Gott ein hassender Gott ist. Jedem Hassobjekt, was wir vorhin... noch zurück bitte. Jedem, das kommt, jetzt spoilerst du mich wieder hier völlig. Ah, Paul. Jedem Hassobjekt, ja, geht mit stolzen Augen los, ist ein Liebesobjekt gegenübergesetzt. Und wir können aus dem, was Gott hasst, schließen, was er liebt. Genauso wie es ganz viele Bibelstellen gibt, wo wir feststellen können, was Gott schätzt und was er liebt, und wir daraus schließen können, was er ablehnt und was er hasst. So, es ist eigentlich die gleiche Medaille. Wir gucken nur heute von der eher negativen Seite darauf, die ja aber trotzdem biblisch ist. Und es ist trotzdem wichtig, dass wir uns von dieser Seite mal an diese ganzen Themen annähern. Gott hasst, weil er liebt. Wenn ich eine Person liebe, hasse ich das, was sie, diese Person, zerstört und kaputt macht. Wenn für eine Person mein Herz brennt, wenn ich sie liebe aus ganzem Herzen, dann hasse ich das, was dieser Person wehtut. Deshalb ist in Liebe Hass mit eingeschlossen. Eltern hassen das, was ihre Kinder zerstört. Ich habe es ja manchmal erlebt, haben wir mal Dietrichplatz Eltern getroffen, beziehungsweise deren Kinder hauptsächlich, wenn die Kinder in die Drogenabhängigkeit gehen und sie ja das Leben immer miserabler wird. Ja, ich habe da Leute die haben in der dritten Klasse angefangen, Drogen zu nehmen. Müsst ihr euch mal vorstellen. So, und wenn jetzt das Elternteil da ist, wie wird die Mutter über Drogen denken, wenn sie sieht, was das mit ihrem Kind macht? Sie wird beginnen, Drogen und Drogenkonsum und alles, was die Dealer und alles, was damit zu tun hat, zu hassen, weil sie ihr Kind liebt. Und so müssen wir auf Gott blicken. Er hat starke Gefühle der Ablehnung und des Hasses gegenüber Dingen, die uns Menschen kaputt machen, schaden und wehtun. Und deshalb kommt Jesus nicht auf einem Regenbogen-Einhorn, sondern er kommt auf, dass dieses ganze Offenbarung Kapitel 19, wenn Jesus wiederkommt, er kommt auf einem Pferd und er führt eine Armee an. Die ganze Sprache ist militärisch, weil er Krieg führt, wenn er wiederkommt. Den Frieden, den Jesus aufrichtet, wird es erst geben, wenn er den letztendlichen Krieg geführt hat. Und dann wird es passieren, wie geschrieben steht, sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und die Nationen werden die Kriegskunst nicht mehr lernen. Weil Jesus alles beseitigt hat, was der Liebe im Weg steht. Okay, wir werden uns heute mit den ersten drei Punkten, jetzt Paul, dann darfst du, beschäftigen. Und das allererste, was wir in dieser Auflistung hier in Sprüche Kapitel 6 ab Vers 16 sehen, sind stolze Augen. Ich habe schon einige Male über Demut und über Stolz gepredigt. Und das Thema ist in der Bibel so allumfassend, so wirklich von vorn bis hinten, von 1. Mose bis Offenbarung 22, findest du Stolz und Demut als Thema. Das ist ein Thema, was Gott sehr, sehr, sehr wichtig ist. Wir haben uns so ein bisschen dran gewöhnt, ja, wir sind halt stolz und das ist halt so. Aber Gott hat sich überhaupt nicht daran gewöhnt. Er hat eine große Leidenschaft zum Thema Stolz. Denn Stolz ist das Wesen des Teufels. Stolz ist das Wesen des Teufels. Das ist sein innerster Charakterzug. Wir können, nur für die kleinen Bibelentdecker hier unter uns, eine Gegenüberstellung machen zwischen Jesaja Kapitel 14, wo der Fall Satans beschrieben wird, und Philipper Kapitel 2, wo der Fall Jesu beschrieben wird. Und wir sehen, dass das Herz des Teufels hoch hinaus will. Und da wird in 5 Punkten beschrieben, was das Herz des Teufels ist. Immer höher, immer mächtiger, Gott gleich sein. Und auf der anderen Seite sehen wir Jesus im Philipper Kapitel 2, der immer weiter nach unten geht, in 5 Punkte. Und er geht immer noch eine Stufe, bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und das Ergebnis beim Teufel ist, dass er ganz tief hinabgeworfen wird. Und das Ergebnis bei Jesus, dass er erhoben wird über alle Namen. Und dass jedes Knie sich beugen muss vor ihm und bekennen muss, dass Jesus Christus der Herr ist. Das bedeutet übrigens, dass Jesus Christus Gott selbst ist. Stolz besagt, die Kernaussage des Stolzes besagt, ich brauche Gott nicht. Unabhängigkeit von Gott. Es ist eigentlich ein Paradoxum, etwas, was nicht funktioniert, etwas, was es nicht geben kann, Unabhängigkeit von Gott. Das ist etwas, das funktioniert nicht. Mir fällt gerade irgendwie kein heißer Schnee oder trockenes Wasser oder keine Ahnung. Es funktioniert nicht, man kann es nicht zusammenbringen. Es wird niemals zusammenkommen. Wir werden niemals heißen Schnee erleben. Und wir werden auch nie trockenes Wasser, ja, außer Chuck Norris, wenn der ins Wasser springt, wird der Chuck Norris nicht nass, das Wasser wird Chuck Norris. Das ist wieder eine andere Geschichte. Wir werden nie unabhängig von Gott sein. Gott ist, er hält das ganze Universum zusammen. Wenn Gott abwesend wäre, würde alles im Nichts zusammenfallen, würde implodieren und es wäre nichts mehr da. Er erhält alles durch das Wort seiner Macht. Und wenn jetzt der Teufel daherkommt und sagt, ich brauche Gott nicht, ich will unabhängig sein, dann widerstrebt das allem Geschaffenen. Und das ist der Ursprung der Sünde, Unabhängigkeit von Gott. Und deswegen hat Gott einen leidenschaftlichen Hass gegenüber Stolz. Nun heißt es hier aber nur nicht stolze Herzen, stolze Füße. Ja, das ist übrigens auch ganz interessant, die ersten 5 Punkte, das ist wie so eine Körperbeschreibung, wie so ein Biologiebuch der Sünde. Ja. Stolze Augen, ein Herz, Füße, Hände. Stolze Augen. Stolz steckt in jedem Einzelnen von uns. Deshalb brauchen wir einen Erlöser. Deshalb brauchen wir jemanden, der uns rettet. Weil diese Krankheit des Stolzes von Natur aus in unseren Herzen drinsteckt. In unserem Wesen. Es ist angeboren. Und dieser Stolz kann, ich habe hier geschrieben, das ist natürlich nicht ganz korrekt, aber dieser Stolz kann durch unsere Augen hindurchkommen. Unsere Augen sind das Organ, mit dem wir andere, hauptsächlich das Organ, manchmal auch die Nase, aber mit dem wir andere Menschen wahrnehmen. Mit dem wir auf andere Menschen blicken und auf andere Menschen schauen. Durch unsere Augen sehen wir unseren Nächsten. Und das, was stolze Augen tun, ist, Moment, sie sehen den Nächsten und verachten ihn und erheben sich selbst. Das ist quasi wie ein kleiner Fall Satans, der immer und immer wiederholt wird in uns drinnen. Die gleiche Ursünde immer und immer und immer wieder, wenn wir auf unseren Nächsten blicken, unseren Nächsten verachten, und wir sie verachten. Vor ein paar Wochen, ich glaube vor 3 oder 4 Wochen, hat Moritz erst diese Predigt gehalten aus Lukas Kapitel 18 über den Pharisäer und den Zöllner. Beide gehen in den Tempel und beten. Und der Pharisäer hat offensichtlich seine Augen nicht geschlossen beim Gebet, sondern er guckt rum und sieht da hinten diesen Zöllner, das waren ja so die Schlimmsten der Schlimmen in der damaligen Gesellschaft, und sagt, danke Gott, dass ich nicht bin wie die und die und die und dass ich nicht so bin wie der da. Stolze Augen. Und er dachte, Gott hat mich so gern, Gott beachtet mich, Gott muss richtig zufrieden mit mir sein. Aber in Wirklichkeit hatte Gott Ekelgefühle und hat gehasst. Er hasst diesen Stolz. Er verachtet ihn. Moritz hat es erklärt, entweder fühlen wir uns besser, wenn wir uns mit anderen vergleichen, oder wir fühlen uns schlechter. Beides ist Gift und gründet in unserem Minderwert, den wir haben, weil wir Jesus nicht kennen. Der einzige Grund, weshalb wir uns minderwertig fühlen, ist, weil wir keine Erkenntnis Gottes haben. Jesus möchte uns diese Erkenntnis Gottes zeigen. Wenn wir sehen, wie herrlich das Kreuz ist, wie groß seine Liebe ist, ganz von alleine werden wir da Minderwert-Detox erleben. Halleluja. Jesus weist die Pharisäer zurecht in Matthäus Kapitel 23, Vers 12. Er sagt, wer sich aber selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Jesus stellt hier ein geistliches Naturgesetz auf. Naturgesetze haben so diese Angewohnheit, die sind da. Ob sie mir jetzt nun gefallen oder nicht, wenn ich hier aus dem Fenster springe, würde ich gern fliegen können, kann aber nicht fliegen und deswegen falle ich nach unten, weil die Schwerkraft mich nach unten zieht und weil mein Körper nicht genug Aerodynamik mitbringt, um tatsächlich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, Moritz guckt schon so nach oben, so, was sagt er jetzt als Nächstes? Immer wenn ich solche Vergleiche bringe, das ist immer ganz schlimme Falle. Einmal habe ich Hebelwirkung erklärt und habe gesagt, guck, und der Hebel ist jetzt ganz leicht. Und Moritz, nein, der ist ganz schwer. Und ich so, oh, das war mein ganzes Bild, war alles ruiniert. Aber ich bin ja dankbar, das war so ein ganz langer Hebel. Ich habe gesagt, jetzt ist das ganz leicht. Aber nein, es war ganz schwer, aber egal. Wer sich erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich erniedrigt, wird erhöht werden. Ein geistliches Naturgesetz, was in alle Ewigkeit Bestand haben wird und was in Jesus und im Teufel selbst seine klarste und eindeutigste Demonstration gefunden hat. Und Jesus erinnert die Pharisäer, ihr wollt euch Meister und Herr nennen lassen. Und ich meine, so ähnliche Sachen gibt es ja heute auch noch in christlichen Kreisen. Aber wer sich selbst erhöht, wer sich selbst Ehrentitel verleiht und möchte, dass die anderen einen ehren und sagen, hey, guck mal an, wie toll ich bin, dann buchen wir quasi unser Ticket zur Erniedrigung. Und wenn wir uns demütigen, wenn wir uns erniedrigen, buchen wir unser Ticket zur Erhöhung. Und diese Erhöhung ist etwas Wunderbares. Die ist etwas, was Gott tut. Wo nicht ich dafür irgendwie rackern muss und irgendwie, ja, wenn der guckt, dann mache ich jetzt das und dann sieht er, was ich für ein toller Geistlicher oder was ich hier für ein toller Typ bin. Sondern Gott tut das. Weil Gott hat Mittel und Wege, dich zu erhöhen. Das kannst du dir nicht vorstellen, dich zu Ehren zu bringen. Es ist unfassbar, wie kreativ Gott ist. Erinnert euch an die Geschichte von Josef. Immer niedriger und niedriger und niedriger. Und dann am Ende war er der mächtigste Mann, der zweitmächtigste Mann auf dem Planeten. So, Gott hat Mittel und Wege, dich zu erhöhen. Du kannst ihm vertrauen. Und aber gleichzeitig sei gewarnt, denn er hat auch Mittel und Wege, dich zu erniedrigen. Und er macht es, weil er dich liebt und deinen Stolz hasst. Was liebt Gott? Ich hatte es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Gott liebt Demut. Im Gegensatz zum Stolz ist Demut eine Haltung, die ihren oder eine, also eine Demut in einer Person spiegelt sich in einer Haltung wider, die den wahren Stand vor Gott akzeptiert und darin lebt und das damit zufrieden ist. Ich bin ein Geschöpf, geliebt vom Vater, erlöst durch das Kreuz, aber immer noch ein Geschöpf. Und ich bin immer noch abhängig von dem, der mich geschaffen hat. Und daraus, aus diesem Bewusstsein gegenüber dieser, aus diesem Bewusstsein der Haltung gegenüber Gott, fließt Erbarmen und Mitgefühl gegenüber unseren Nächsten. Ich hatte mal auf Gemeindewochenende, ist auch schon 3 Jahre her oder 4 Jahre her, das erklärt, dass wir einander sehen durch die Perspektive des Kreuzes. Gott blickt auf uns mit der Brille des Kreuzes. Das Kreuz verändert alles. Wir stellen uns unter das Kreuz und auf einmal ist nicht mehr der Zorn Gottes da, sondern seine Liebe für uns. Und genauso möchte auch, dass wir, möchte Gott auch, dass wir die Brille des Kreuzes aufsetzen und einander sehen als diejenigen, die Gnade bedürfen, die Barmherzigkeit brauchen. Ich brauche Barmherzigkeit und mein Gegenüber braucht auch Barmherzigkeit. So, wir sitzen alle im selben Boot. Und dieses ganze Ding von Vergleichen und ich bin besser, schneller, toller, hübscher, bla 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 bla, reicher, was auch immer uns einfällt, das begraben wir, weil wir wissen, wir sind alle Kinder Gottes, wir brauchen alle dasselbe Kreuz, wir brauchen alle dieselbe Barmherzigkeit. Demut. Ach, Demut ist so ein wunderbares Thema. Ein Satz noch dazu. Die Demut Gottes liegt in seiner Vollkommenheit begründet. Die Demut von uns Menschen liegt in unserer Unvollkommenheit begründet. Jesus, ja, nee. Ein Vorschlag für ein Gebet wäre zu sagen, Vater, lass mich meinen eigenen Stolz hassen. Den Stolz vom Gegenüber, den, das kriegen wir leicht hin, den hassen wir leicht, aber den eigenen Stolz in uns drinnen, das sollte der Staatsfeind Nummer 1 sein. Hilf mir, meinen Nächsten in Demut zu begegnen. Okay. Zweiter Punkt, ja genau, das erste war, die waren die stolzen Augen, das zweite ist die falsche Zunge. Über die falsche Zunge habe ich schon vor ein paar Wochen in meiner Predigt über die Gewalt der Zunge gesprochen, deshalb versuche, das sind alles so tolle Themen irgendwie, aber ich versuche mich kurz zu halten, was die Zunge angeht. Denn die falsche Zunge ist nicht eine Zunge oder ist nicht eine Person, die lügt, so eine offensichtliche Lüge, sondern hier geht es um diese falsche Zunge beschreibt den Lebensstil des Heuchlers. Hier geht es um Heuchelei. Er sagt nicht, was er wirklich denkt in seinem Herzen. Das ist der Heuchler. Das griechische Wort für Heuchler, das ist, wird auch benutzt als Schauspieler. Theaterschauspieler. Ich finde das so ganz wunderbar, Kathi und ich, wir gucken gerade so eine richtig gute Serie. Und manchmal drehe ich mich zu Kathi und sage, Schatz, man kauft es denen total ab. Man denkt, das sind die. Die spielen das so gut. Man denkt, das ist wirklich die Rolle, die das spielt, dass das wirklich die Person ist. Aber die Kamera geht aus und die gehen nach Hause und die sind ganz andere Menschen. Das sind Schauspieler. Die tun nur so. Ja, okay, manchmal, es gibt da natürlich dann bei Schauspielerei dann noch dieses Method Acting, wo quasi sich Schauspieler sich so reinbegeben, dass sie dann auch, wenn die Kamera aus ist, als die Rolle leben. Aber gut, ist auch wieder ein spannendes Thema. Das ist, was der Heuchler tut. Die Kamera ist an, andere Leute sind da und deswegen tue ich so, als ob. Er zeigt nicht wirklich, was in seinem Herzen ist. Und meistens wird durch Heuchelei nicht etwas Schönes, Nettes, Tolles verborgen, sondern etwas, was Hässliches, etwas, was stinkt, etwas, was nicht besonders toll ist. Und die Zunge, die falsche Zunge, deckelt diese Heuchelei. Heuchelei ist der Lebensstil des Betrugs und die Denkweise der Lüge. Denn, warum sage ich Denkweise? Die meisten Menschen, die heucheln, die sitzen nicht da mit so kleinen Hörnern zu Hause und denken, haha, heute werde ich heucheln, sondern das sind Dinge, die passieren unbewusst. Die Person hat die Lüge als Lebensstil gewählt. Und diese falsche Zunge ist nicht irgendwie etwas, was man sich vorher überlegt und sich so alles zurechtlegt, sondern das ist ein Lebensstil. Die Person weiß meistens nicht, dass sie heuchelt. Und wenn dann Gott in so ein Leben hineinkommt, in so ein Herz hineinkommt, unser Gott, der sich selbst die Wahrheit nennt, dann beginnen diese Dinge zu bröckeln und solche Personen oder Menschen, wir stellen fest, es kann so nicht weitergehen. Da ist eine Diskrepanz zwischen dem, wer ich wirklich bin und wie andere mich kennen. Gott lässt sich nämlich davon nicht täuschen. Er wird es angehen, weil er weiß, die Lüge wird uns schaden. Und auch hier, es sind quasi die Körperteile des Teufels, könnte man sagen. Diese falsche Zunge, dieser Lebensstil der Lüge entspringt im Dämonischen. Er ist der Vater der Lüge. Johannes Kapitel 8 steht das, glaube ich, dass der Teufel der Vater der Lüge ist. Es ekelt Gott an, wenn wir nach außen hin anders sind, als wir innen in Wirklichkeit sind. Also wenn wir nach außen hin uns anders darstellen, als wir nach innen in Wirklichkeit sind. Matthäus 12, Vers 34, auch wieder an die Pharisäer gerichtet. Die kommen echt nicht gut weg, die Armen. Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Wie könnt ihr Gutes reden, obwohl ihr böse seid? Wenn du böse bist, dann rede Böses oder tu Buße, noch besser. Heuchelei ist der Lebensstil des Teufels, hatte ich schon gesagt. 2. Korinther 11, Vers 14, da steht geschrieben, dass der Teufel selbst sich verkleidet als ein Engel des Lichts. Als ein Engel des Lichts, als etwas, was irgendwie Wahrheit und Liebe und Freiheit und Freude verspricht, aber in Wirklichkeit genau das Gegenteil bringt. Die Zeit reicht nicht aus, um alle Bibelstellen aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament zu zitieren über das ganze Thema Heuchelei. So, was liebt Gott, wenn er die falsche Zunge hasst? Er liebt Wahrheit. Unser Gott liebt Wahrheit. Und er geht damit so weit, dass wir uns als evangelikale Superchristen, ja, die wir sagen, okay, die Wahrheit der Schrift ist ganz, ganz wichtig. Und wir denken, da gibt es manche Bibelstellen, wo wir denken, ach du liebe Zeit, ist das, Gott, Jesus, musst du so krass sein, musst du so radikal sein? Offenbarung 22, Vers 11, eine der letzten Worte von Jesus, die wir in der Bibel lesen können. Da heißt es, wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Mit anderen Worten, sei echt. Lebe das, was du innen drin bist, nach außen hin. Du ersparst dir sehr viel Leid und du ersparst dir letztendlich die Beschämung in der Ewigkeit. Die Bibel weist uns darauf hin. Der Veranstalter dieser Party im Himmel wird zu diesen Leuten kommen und zu sagen, wie bist du hier hereingekommen? Das erklärt uns Jesus im Gleichnis. Du hast kein Hochzeitsgewand an. Wie bist du hereingekommen? Du hast hier keinen Zutritt. Werft ihn hinaus, wo das Zähneknirschen und das, wo das Leid ist. Heuchelei. Vorschlag für ein Gebet, was wir mitnehmen können. Vater, lass auch mich Heuchelei hassen. Lege die Liebe und die Sehnsucht nach Wahrheit in mein Herz. Lass mich lieben, was du liebst und hassen, was du hast. Okay. Und jetzt der dritte Punkt. Stolze Augen, falsche Zunge und jetzt Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Unser Gott ist ein gerechter Gott. Gerechtigkeit ist eines seiner wichtigsten Attribute. Ein gerechter Gott oder ein ungerechter Gott ist ein Geschöpf, ein Dämon, ist etwas, ist eine Entstellung dessen, was wir anbeten als Gott. Thomas hat eine ganz wunderbare Predigt gehalten über das Wesen Gottes und er hat eine Stunde lang hat er uns diese Wahrheit dargelegt. Unser Gott ist ein gerechter Gott. Gott hasst es, wenn unschuldigen Menschen Leid zugefügt wird von anderen Menschen. Wenn wir uns gegenseitig Leid zufügen, was wir nicht verdient haben. Und das schließt natürlich mit ein, dass es ein bestimmtes Leid gibt, was wir durchaus verdient haben. Ja, wenn ich eine Bank ausraube, dann habe ich dieses Leid, ins Gefängnis zu gehen, durchaus verdient. Und es ist auch gut, dass wir in einem Rechtsstaat leben und dass es solche Regeln gibt. Aber den Unschuldigen Leid zuzufügen, ist Gott ein Gräuel. Sprüche 1, Vers 11, da heißt es über den Gottlosen. Sprüche 1, Vers 11. Kommt mit uns, also diese Einladung, kommt mit uns, wir wollen auf Blut lauern. Wir wollen dem Unschuldigen ohne Ursache nachstellen. Wir sehen auch in diesem ganzen Abschnitt in Sprüche 1 ganz deutlich, dass die Motivation dazu, den Unschuldigen Leid zuzufügen, Selbstsucht ist. Ich nehme von dem, der sich nicht wehren kann, ich beute ihn aus, ich tue ihm weh, weil ich selbst mir etwas davon verspreche. Das ist der einzige Grund, weshalb Unschuldigen Leid zugefügt wird. Der Höhepunkt dieser Herzenshaltung in unserer Gesellschaft sehen wir in den Krankenhäusern, in denen täglich unschuldige Menschen im Mutterleib getötet werden. Aus Selbstsucht. Hände, die unschuldiges Blut vergießen, sind dem Herrn ein Gräuel. Er hasst es. Hier geht es also nicht um irgendwie ein Justizirrtum oder um irgendein Versehen, was wir begehen, sondern es ist ein absichtliches Ausnutzen derjenigen, die sich nicht wehren können. Und Gott verachtet das. Weil es auch hier dem Wesen Gottes völlig konträr entgegensteht. Und weil es hier auch hier wieder zeigt, es ist das Wesen des Teufels. Die Schwachen auszunutzen, den Unschuldigen Leid zuzufügen, um selbst etwas davon zu bekommen. Vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, na, ich habe ja noch nie Blut vergossen. Ich bin kein Mörder. Falls du ein Mörder bist, bitte räum damit auf, ja. Geh zur Polizei, der Herr wird dir beistehen. Aber die meisten von uns, wir haben noch nie in dem Sinne Blut vergossen. Aber es gibt noch eine andere Anwendung davon, und das ist, wenn wir die Unschuldigen verurteilen in unserem Herzen. Matthäus 12, Vers 7. Wenn ihr wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, wieder Jesus, der zu den Pharisäern redet, so hättet ihr die Unschuldigen nicht verurteilt. Jedes Richturteil, was wir übereinander fällen, wo wir uns gegenseitig richten, ist ein ungerechtes Urteil. Denn wir sagen damit nämlich aus, dass wir beurteilen können, ob dass wir die andere Person beurteilen und verurteilen für das, was sie tut oder nicht tut, für das, was sie sagt oder was sie nicht sagt. Und wir stellen uns an die Stelle Gottes und richten übereinander. Das ist im übertragenen Sinne natürlich auch unschuldiges Blut vergießen. Denn wir sind nicht gesetzt, um übereinander zu richten. Natürlich können wir Dinge beurteilen, bevor wir jetzt hier in diese Diskussionen reinkommen. Es gibt ein Richten, was ein gutes Richten ist, wo es darum geht, zu beurteilen, wie eine Person lebt, ob das etwas Gutes oder etwas Schlechtes ist, ob ich so leben will oder nicht. Das ist auch, wenn es um Leiterschaft geht, ein Riesenthema. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich nicht sagen darf, so wie der das macht, das finde ich schlecht. Sondern es geht um diese, auch wieder um diese Krankheit des Herzens. Wenn ich das für meinen Stolz brauche, die andere Person abzuurteilen, um mich besser zu fühlen. Ich erniedrige die andere Person, damit ich mich besser fühle. Das ist ein Richten, was die Bibel verurteilt, was Jesus verurteilt. Römer Kapitel 2, Vers 1. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Und Matthäus 7, Kapitel 1, Matthäus 7, 1 bis 3, ganz bekannte Schriftstelle, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumisst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge, bemerkst du nicht. Gott hasst es, wenn wir einander richten. Weil derjenige, der richtet, sich an die Stelle Gottes setzt. Etwas tut, was nur Gott tun darf. Eine Schriftstelle noch dazu. Jakobus Kapitel 4, Vers 12. Jakobus 4, Vers 12. Einer nur ist Gesetzgeber, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Unschuldiges Blut vergießen. So, was liebt Gott als Gegenüber zu dieser Ungerechtigkeit, wo die Unschuldigen leiden müssen? Gott liebt Gerechtigkeit. Er liebt es, dem Schwachen zu helfen. Er liebt es, die Unschuldigen zu Ehre zu bringen. Er liebt Barmherzigkeit. Und er liebt es, dass demjenigen, der schutzbedürftig ist, Schutz zuteil wird. Und die ganze Bibel ist voll davon, von beachte das Recht der Witwe. Lass die Waisen nicht außer Acht. Und das ist natürlich aus einer Gesellschaft, wo es keine soziale Absicherung gab, wie bei uns im luxuriösen Deutschland, sondern aus einer Zeit, wenn eine Witwe alleine war, die ist verhungert, wenn sie nicht gebettelt hat. Und deswegen gab es Schutz für diese Witwe. Und mit Waisen ist es ganz genauso. Und mit Kranken und mit Alten und mit behinderten Menschen. Hiob, das Buch Hiob, auch ein sehr kontroverses Buch, sehr spannend. Hiob wurde verurteilt von seinen Freunden, weil Hiob gesagt hat, ich leide ohne Grund. Ich habe nichts getan, was so ein Leid rechtfertigen würde. Und die Freunde sind zu ihm gekommen und haben gesagt, das kann nicht sein, weil Gott würde niemals jemanden leiden lassen, der unschuldig ist. Würde niemals so etwas einer Person antun, wenn sie nicht irgendeine schwere Sünde begangen hätte. Darum ist eigentlich das ist das große Thema des Buches Hiob. Und Hiob sagt, nein, 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 das stimmt nicht. Ihr habt mich, und er sagt, ich bin gerecht und ich habe Gott nichts getan und ich verstehe nicht, warum ich in dieses Leid gekommen bin. Und zum Schluss löst Gott das Ganze auf und Gott ist entschlossen, die Freunde von Hiob umzubringen. Und er sagt, ich will sie einen Kopf kürzer machen, weil sie den Hiob verurteilt haben. Weil sie gesagt haben, du erhebst dich, du bist stolz. Und sie haben sich an die Stelle Gottes gesetzt. Und Gott sagt zu ihnen, du, ich kann machen, was ich will. Ich kann zulassen, was ich will. Wer seid ihr, dass ihr mich in eine Kiste steckt und Hiob aburteilt? Und dann diese wunderbare Schriftstelle aus Hiob Kapitel 42. Als Hiob für seine Freunde betete, da wendete sich das Geschick von Hiob und Gott segnete ihn wieder. Halleluja. Lass uns das gleich nochmal zum Abschluss lesen. Hiob 42, Abvers 7. Und es geschah, als der Herr diese Worte an Hiob vollendet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas den Themaniter, mein Zorn ist entbrannt über dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. So nehmt nun 7 Jungstiere und 7 Widder, geht zu meinem Knecht Hiob und bringt sie als Brandopfer dar für euch selbst. Mein Knecht Hiob aber soll für euch bitten, denn nur ihn werde ich erhören, dass ich gegen euch nicht nach eurer Torheit handle, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Und Vers 10, und der Herr wendete Hiobs Geschick, als er für seine Freunde bat. Und der Herr erstattete Hiob alles doppelt wieder, was er gehabt hatte. Okay, Thomas, können wir noch ein Lied singen? Ich bete noch zum Abschluss und dann bringen wir das zum Ende. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht nach diesen ersten 3 Punkten von diesen 7. Denkt immer dran, wenn Gott von seinem Hass redet, gibt es immer noch eine andere Seite der Medaille von etwas, was er leidenschaftlich liebt. Und du kannst jetzt einfach zu Gott gehen und sagen, Jesus, ich möchte hassen, was du hast und lieben, was du liebst. Verändere mein Herz. Mach mich dir ähnlicher. Und zeig mir nochmal, warum verabscheust du Stolz so sehr? Warum liebst du Demut? Warum magst du es, wenn ich echt bin, auch wenn das Echte, was in mir da ist, schmerzhaft und schrecklich und furchtbar ist, warum gefällt dir das besser, als wenn ich so tue, wie als ob ich der Superchrist bin, der keine Probleme hat? Warum ist es so? Warum liebst du Wahrheit so sehr? Warum freust du dich, wenn dem Unschuldigen Schutz zuteil wird? Warum verabscheust du Ungerechtigkeit? Und Gott antwortet auf diese Fragen. Gott hat ein viel größeres Interesse daran, sich dir vorzustellen und sich mit dir bekannt zu machen, als du selbst jemals haben könntest. Denn das war die ursprüngliche Intention für Jesus, überhaupt Mensch zu werden, ans Kreuz zu gehen. Um mit dir Erkenntnis Gottes zu teilen. Vater, wir danken dir, dass du uns nicht im Unklaren lässt, dass du uns nicht irgendwie, ja, dass du nicht irgendwie so ein Gedankengebilde bist, so eine Ideologie, wo wir sagen, ja, wer weiß und ob das Universum und was ist und bla 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 bla. Nein, du schaffst Fakten, du schaffst Klarheit, du bist ein Gott, der Licht bringt, der die Verschleierung wegnimmt und der sagt, so bin ich. Du lädst uns ein auf diese Reise der Erkenntnis Gottes. Und Herr, wir sind heute hier, heute Nachmittag und sagen, Herr, nimm uns mit. leite uns durch den Heiligen Geist, der Geist der Weisheit und der Offenbarung ist. Und während du uns zeigst, wer du bist, veränderst du unsere Herzen. Wir betrachten deine Herrlichkeit und spiegeln deine Herrlichkeit wider. Oh, danke, Jesus, dass da eine richtige Last von Stress und von Mühen von uns abfällt und wir sagen, Herr, ich möchte diese Liebesbeziehung zu dir. Ich möchte dich kennenlernen. Danke, dass es nicht von meiner Mühe abhängt. Danke, dass es nicht von meiner Schaffenskraft abhängt, von meinem Self-Improvement oder was auch immer, sondern dass ich mich fallen lassen kann und sagen kann, Jesus, ich will dich kennenlernen. Nimm mich mit. Danke, Vater, dass du das noch viel mehr willst, als dass wir das wollen. Danke, dass du bereit bist, uns zu zeigen, wie herrlich der Vater im Himmel ist, wie herrlich du bist, Jesus. Wie wunderbar der Geist Gottes ist, der die Tiefen Gottes erforscht hat. Er ist der Experte, er lebt in uns. Er hat jede Ecke ergründet, er erforscht die Tiefen Gottes. Und jetzt lebst du in uns, Geist Gottes, um uns das mitzuteilen, um uns zu zeigen, komm mit, ich will dir was Wunderbares zeigen. Danke dafür, Herr. Danke dafür. Halleluja.
Dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.